Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Es gibt so viel zu erzählen, dass wir tatsächlich nie aufhören. Wir kriegen immer wieder Mails von euch. Achtsam@deutschlandfunknova ist unsere E-Mail-Adresse und ihr schreibt uns, hört bitte nie auf. Und im Moment sieht es nicht so aus, als würden uns die Themen ausgehen, ne, Mai Höeng?
Nein.
Wer hätte das gedacht, als wir vor viereinhalb, knapp fünf Jahren angefangen haben, da waren wir noch so ein bisschen, mal sehen, was wir da so zu erzählen haben. Ne? Man ist ja auch neugierig, wir sind mit dem Anfängergeist an dieses Projekt gegangen und jetzt reden wir und reden wir und reden wir und haben immer noch mehr zu erzählen. Und das heutige Thema, das kommt von dir. Vielleicht kannst du in einem Satz ganz kurz zusammenfassen, worum es heute überhaupt geht.
Ja, ich habe mir das Thema gewünscht, das sind Tugenden, 6 Tugenden, die heißen 6 Paramitas und das ist etwas, was im Buddhismus praktiziert wird und es hilft uns einfach für unser Wohlbefinden, mit Schwierigkeiten umzugehen und es gibt viele Parallelen zur westlichen Psychologie und ich habe gedacht, das ist doch ein tolles Thema für Achtsam.
Ich freue mich jetzt schon tatsächlich, aber falls ihr das allererste Mal hier bei uns dabei seid, wollen wir uns natürlich höflichst vorstellen. Es ist oft so, wenn man einen Podcast, den er schon seit vielen Jahren gibt, hört und die Hosts fangen einfach an zu reden, dann ist man immer so, Moment mal ganz kurz, wer seid denn ihr? Deswegen mache ich das jedes Mal, dass ich uns höflich vorstelle. Also Dr. Mai Höeng, ja, ich sage das immer so gerne, weil es so cool ist, dass du einen Doktor hast. Wir begannen hier, da war sie Verhaltenstherapeutin in Ausbildung. Das ist sie jetzt nicht mehr, zumindest nicht mehr in Ausbildung, sondern Verhaltenstherapeutin, außerdem Psychologin und Autorin und wie gesagt Doktor. Hallo erstmal nochmal.
Hallo.
Ich bin Diane, ich bin Moderatorin, ich bin Autorin, Gründerin und Keynote-Speakerin und wir beschäftigen uns mit all diesen Themen aus Liebe und Leidenschaft. Und ja, so viel zu unserer sogenannten Absenderkompetenz. Also wir lesen all diese Bücher, wir nerden gerne gemeinsam ab. Wir schicken uns auch immer Buchtipps, so, oh, das würde dich interessieren und oh, guck mal hier oder hier ein gutes Zitat oder kennst du schon die Studie oder so. Und deswegen, wie man so schön sagt im Amerikanischen, let's dive in. Also wir reden über buddhistische Tugenden. Du hast mitgebracht, was die sind, aber fang vielleicht auch erstmal an. Die heißen die 6 Paramitas. Woher kommt denn dieser Ausdruck? Was ist denn das? Woher kommt das?
Also die 6 Paramitas, wenn man sich das anguckt, das heißt quasi Vollkommenheiten, ja. Und das ist aus einer bestimmten Strömung des Buddhismus. Das finde ich auch nochmal ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, es gibt nicht den einen Buddhismus. Das ist ja ähnlich wie auch in anderen Religionen oder philosophischen Richtungen, Schulen, dass es viele Strömungen gibt. Und so gibt es es auch im Buddhismus. Da gibt es so 3 Hauptströme, könnte man sagen. Einmal der Theravada-Buddhismus, das ist wirklich eines der ältesten Traditionen, wird auch genannt die Schule der Älteren und ist vor allem in Südostasien verbreitet, wie beispielsweise Thailand, Myanmar oder Sri Lanka. Und die legen einen ganz besonderen Wert auf ganz die ältesten buddhistischen Schriften, den Pali-Kanon. Und dann gibt es den Mahayana-Buddhismus, wird auch großes Fahrzeug genannt. Da wird vor allen Dingen die Entwicklung von Weisheit und Mitgefühl betont für alle Wesen. Und Mahayana ist vor allen Dingen verbreitet in Ostasien, also China, Japan, Korea, auch in Vietnam. Und dann noch die Vajrayana. Das ist, wird Diamantfahrzeug genannt oder auch tibetischer Buddhismus, ja. Und das ist eine Richtung, die sich entwickelt hat, die ist vor allen Dingen in Tibet, Nepal oder auch in der Mongolei verbreitet. Und je nachdem, in welcher Strömung man sich bewegt, gibt es unterschiedliche Auslegungen, Schwerpunkte von Praktiken. Und hier diese 6 Tugenden, diese Paramita, die stammen aus der Mahayana-Tradition.
Und bist du auch mit der Mahayana-Tradition aufgewachsen?
Mhm. Okay. Ja. Genau, ja, genau. Also es ist bei mir so eine Mischung aus Mahayana und Theravada, eher Mahayana. Und wenn man sich das chinesische Schriftzeichen für Paramita anguckt, bedeutet das zum anderen Ufer gelangen. Also symbolisch quasi wie überqueren den Ozean des Leids, Schwierigkeiten, damit wir an das andere Ufer gelangen, wo Wohlbefinden ist. Man könnte auch sagen, dass Nirvana die Erleuchtung findet, ja. Und ich habe ein Zitat vom Buddha mitgebracht. Er sagte, hoffe nicht darauf, dass das andere Ufer zu dir kommt. Wenn du zu dem Ufer gelangen willst, das dir Sicherheit bietet, wo es dir wohl ergeht und wo weder Angst noch Wut zu finden sind, musst du schwimmen oder hinüberrudern. Du darfst keine Mühe scheuen.
Also man könnte sagen, dass diese Parameters, die 6 Parameters, über die wir heute sprechen, dass die der Weg zum Wohlbefinden sind quasi.
Genau, also eines der vielen Wege, die aufgezeigt werden, das sind Übungen, diese Tugenden, wir können die helfen uns quasi, aber es sind auch wirklich Praktiken, damit wir sie erreichen können. Also sobald, ich kann sie mal auflisten, erstmal alle 6 und dann werden wir uns jede einzelne Tugend angucken, jedes einzelne Parameter. Das erste ist Großzügigkeit. Das zweite, Tugendhaftigkeit oder ethische Richtlinien, was sehr wichtig ist im Buddhismus. Dann das dritte, Geduld oder auch Herzensweite wird es übersetzt. Und viertens, Tatkraft. An fünfter Stelle Meditation, also das, was wir alle kennen hier auch, alle AchtsamhörerInnen. Und an sechster Stelle die Weisheit.
Oh, ich finde das so interessant, weil es gibt so viele verschiedene Parallelen. Wir haben ja eben schon gesagt, du bist ja Buddhistin, du bist eben in der, ich muss es nochmal nachschlagen, Mahayana-Tradition quasi aufgewachsen und daher kommt das auch. Und ich bin ja wiederum Anhängerin der Inner Development Goals, ja. Und die haben sich ja auf die Fahne geschrieben, das quasi religionslos zu machen. Aber das könnte, es ist im Grunde genau das Gleiche. Also die Inner Development Goals, wir haben auch über den inneren Wandel eine Folge schon gemacht, die könnt ihr auf unserer Homepage auf deutschlandfunknova.de auch nochmal nachhören. Und da geht es ja auch um solche Tugenden. Die werden halt Goals, Ziele genannt in diesem Framework. Aber je nachdem, wo man hinguckt, will ich nur sagen, ne, in der positiven Psychologie zum Beispiel, im Buddhismus oder bei den IDGs, überall, wo man hinguckt, gibt es so eine bestimmte Art von Überschriften und Tugenden und Dinge, die wir in uns entwickeln können. Ne? Das ist ganz interessant. Und auch, ich habe es eben gesagt, in der positiven Psychologie, da gibt es auch Parallelen.
Ja, und das ist richtig spannend. Es sind auch 6 Tugenden, wird es genannt, von Peterson und Seligman. Und Seligman kennen wir als den Begründer der positiven Psychologie. Und auch da wird genannt Weisheit, Mut, Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Mäßigung oder auch Transzendenz. Und da gibt es Studien, die zeigen, wenn diese Tugenden kultiviert werden, also wenn Probanden befragt werden, ob diese Charakterstärken vorliegen, also sie nennen es auch Charakterstärken, dass die auch glücklicher sind beispielsweise. Und ich finde das so faszinierend, was es für Parallelen gibt, also ob es in unterschiedlichen Gesellschaften, Kulturen, ob es mit Religion, ohne Spiritualität, mit oder ohne, ja, dass Menschen immer wieder danach sich sehnen, auch solche Qualitäten zu entwickeln.
Und du bist ja Verhaltenstherapeutin, also auch in der Therapie, also auch in der, ich sag mal, westlich geprägten Art der Therapie, wissenschaftsbasiert und so weiter, da tauchen ja solche ähnlichen Sachen auch auf. Also ne, ich glaube jetzt nicht, dass jemand sagt, naja, sie müssen mal irgendwie ihre Tugend entwickeln, ist schon klar, das ist jetzt nicht die Formulierung, die wahrscheinlich benutzt wird, aber das, was dahinter steckt, ist ja auch Thema, im Grunde auf der Suche nach einem selbst oder eben auch in einer Therapie, wenn es einem schlecht geht, oder?
Ja, wir würden zum Beispiel in der Akzeptanz-Commitment-Therapie, die in der Verhaltenstherapie auch Anwendung findet, würden wir von Werten sprechen beispielsweise. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass Menschen Sinnhaftigkeit finden und sich bewusst werden, was ihnen wichtig ist im Leben und wo sie hinsteuern können, um halt Annäherungsziele zu haben und nicht nur immer wegzurennen vor ihren Ängsten und Sorgen.
Und deswegen eben hier auch nochmal wollte ich ganz kurz festhalten, ne, dass diese Folge natürlich auch für Leute ist, die sagen, naja, Buddhismus, weiß ich nicht, habe ich vielleicht nicht ganz so viel am Hut mit, aber diese Parameters, diese Tugenden, über die wir hier sprechen, die lassen sich natürlich auch ohne Religion einfach so anwenden und man kann sich damit beschäftigen und sich dem nähern. Dann fangen wir mal an, ne? Also, keine Ahnung, wo wollen wir anfangen jetzt bei den Parametern?
Die erste würde ich sagen, die heißt Dana-Parameter und das bedeutet Großzügigkeit oder auch Freigebigkeit. Und ich habe so einen Buchtitel auch dazu gefunden, den ich auch irgendwie so spannend fand. Da hieß es irgendwie, das Paradox der Großzügigkeit, gebend empfangen wir, nehmend oder wenn wir da an etwas festhalten, verlieren wir. Und vielleicht kennst du das ja auch, wenn du wirklich so gibst, ohne zu denken, du müsstest irgendwie so, dann fühlt man sich gleichzeitig auch total beschenkt irgendwie. Ne? Und ich habe auch dazu ein Zitat mitgebracht von dem Zen-Meister, vietnamesischen Zen-Meister Thich Nhat Hanh. Er schreibt, sie müssen nicht reich sein, um geben zu praktizieren. Sie müssen nicht in den Supermarkt gehen, um ein Geschenk zu kaufen. Die Art, wie sie ihr Geschenk geben können oder jemanden dann anschauen, ist bereits schon ein Geschenk. Es ist Mitgefühl in ihren Augen. Die Art, wie sie sprechen, ist ein Geschenk. Was sie sagen, ist angenehm oder so befreiend. Sie sind so reich, was ihr Denken, ihre Worte, ihre Taten angeht. Sie können immer großzügig sein. Seien Sie also nicht sparsam. Und ich finde das so schön, dass wir auf so vielen Ebenen großzügig sein können. Das heißt ja nicht nur materiell, dass wir was verschenken, aber auch, dass wir großzügig in unserem Denken sind oder wenn wir sprechen, dass wir nicht so geizig sind mit Komplimenten zum Beispiel oder irgendwie, wenn wir jemanden inspirieren oder so. Oder vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man auf Menschen trifft, die richtig so auch geizig sind irgendwie so. Das ist so richtig, ich merke, bei mir schließt sich alles irgendwie so, wenn ich merke, da sind Leute, die sind so ganz, die gönnen anderen zum Beispiel auch nichts oder so.
Also auch in dem Zusammenhang mit den Worten und den Komplimenten und so weiter, auch geizig mit so netten Worten oder so. Ne? Also man sagt doch immer, nicht gemeckert ist schon ein Kompliment. Das ist ja so ein deutscher Spruch. Ne? Also wenn, oder ich habe hier nichts zu meckern. So, ne? Das ist ja dann schon, dann scheint das was Großes zu sein, was Gutes zu sein dann, ne? Wenn derjenige oder diejenige nichts zu meckern hat. Und das ist ja auch schon dann Geiz, indem man nicht einfach sagt, das ist schön, das gefällt mir. Das hast du gut gemacht oder so. Ganz interessant, habe ich mir dabei hier nochmal notiert, während du gesprochen hast. Ich hatte einen E-Mail-Kontakt mit einer Hörerin hier von Achtsam. Die hat geschrieben, ja, aber man kann zum Beispiel ja auch helfen, nur damit man sich gut fühlt. Und das ist ja auch dann so abwertend, ne? Also so nach dem Motto dieses, ja, aber XY hilft ja nur, damit er sich gut fühlt. Aber du hast ja eben das so beschrieben, als wenn das ja total in Ordnung ist. Das ist ja nichts, worauf wir runtergucken müssen, oder?
Nein, also und ich sehe da auch gar nicht, also vielleicht kennt ihr das auch in dem Moment, wo man hilft. Man kann sich auch gut fühlen, muss man aber auch nicht. Also es ist ja diese große Frage, gibt's wirklich einen Altruismus oder ist es am Ende alles nur, damit wir uns besser fühlen oder so. Und das ist doch nicht schlimm, wenn wir uns auch gut damit fühlen, wenn wir jemandem geholfen haben. Das ist doch in Ordnung auch, aber... Ja, also.
Als wäre es generell immer schlimm, wenn wir uns gut fühlen. Das ist ja auch wieder so ein Glaubenssatz, den wir irgendwie internalisiert haben, dass wir sagen, wenn ich jetzt etwas mache, nur in Anführungszeichen, um mich gut zu fühlen, ist es schlecht. Und das ist ja, wenn man diesen Gedanken mal dreht und wendet, nicht der Fall. Also, weil wenn ich zum Beispiel in die Sauna gehe, dann mache ich das, um mich gut zu fühlen, weil ich finde es gut, in der Sauna zu sein. Dann sage ich ja auch nicht, ja, du sitzt hier und schwitzt ja auch nur, damit du dich gut fühlst. Also so, ne? So, ja. Ja. Well, ja. Also, nur so als kurzer Hinweis, dass das ja etwas Schönes ist. Du hast eine Studie auch mitgebracht dazu.
Ja, dass Großzügigkeit auch glücklich machen kann, von Park et al. 2017, erschien in der Nature Communications. Und das ist eine Studie von Forschenden der Universität Lübeck und Zürich und auch der Feinberg School of Medicine in Chicago. Und die haben den Zusammenhang zwischen Großzügigkeit und Glücksgefühlen auch gemessen, auch auf neuronaler Ebene. Und die Probanden wurden in dieser Studie in zwei Gruppen eingeteilt. Ihnen wurde gesagt, dass sie in den nächsten 4 Wochen jede Woche Geld bekommen würden. Und eine Gruppe sollte dieses versprochene Geld für sich selbst ausgeben.
Ah, die kenne
ich. Und die andere Gruppe, der wurde gesagt, sie können das an Freunde und Bekannte weitergeben, also zum Beispiel ein Geschenk besorgen oder die zum Essen einladen. Und nachdem all die Probanden dann halt versprochen haben, dass sie sich daran halten werden, wurden sie unvorbereitet im FMRT untersucht und sollten da Entscheidungen treffen. Ja, also ihnen wurden da Aufgaben gegeben und sie sollten Entscheidungen treffen. Und es wurde gemessen, wie großzügig diese Entscheidungen sind und die verbundenen Kosten damit. Und zu Beginn und am Ende der Studie wurde auch gemessen, wie glücklich diese Versuchspersonen waren. Und die Gruppe, die das Geld für andere ausgeben sollte, also großzügiger war, die haben auch häufiger großzügige Entscheidungen getroffen und haben auch ein höheres Glücksgefühl berichtet. Und man konnte das alles auch neuronal feststellen, dass es eine Aktivierung im temporoparietalen Kortex gab. Und diese Gehirnstruktur ist schon häufiger mit großzügigem Verhalten in Zusammenhang gebracht worden und das ventrale Striatum, was so ein wohliges Glücksgefühl also damit assoziiert ist.
Ach, wie schön. Also es gibt eine Studie, die explizit sagt, geben ist seliger denn nehmen. Um jetzt nochmal aus einer anderen Religion zu zitieren. Du hast noch eine Studie mitgebracht und da geht es um Mortalität, also um die Lebenserwartung auch.
Genau, um die Lebenserwartung. Das ist von Vogt, Kluge und Lee, eine Studie 2020. Und da wurde der Zusammenhang untersucht zwischen der Großzügigkeit der öffentlichen und privaten intergenerationalen Ressourcenverteilung. Also nicht nur individuell, sondern als Gesellschaft quasi, wenn wir weitergeben und teilen, wie sich das auf die durchschnittliche Lebenserwartung auswirkt von Gesellschaften. Und das waren Forschende vom Max-Planck-Institut. Die haben Daten ausgewertet von über 34 Ländern weltweit und haben festgestellt, dass die gemeinsame Nutzung von Ressourcen in einer Gesellschaft eben einen positiven Einfluss auf die Gesundheit und die Lebenserwartung dieser Menschen hat. Also je stärker Ressourcen geteilt wurden, desto höher ist im Durchschnitt auch die Lebensdauer dieser einzelnen Menschen. Also das heißt, alle haben wirklich was davon, ne? Und ich habe mir dann nochmal angeguckt, was teilen die denn da genau? Also oder was haben die sich angeguckt, was geteilt wurde? Einmal auf privater Ebene, also wenn in Familien geteilt wird, sei es Erbe und so weiter, aber auch öffentlich natürlich Rentenleistungen, materielle Bedürfnisse, zum Beispiel für Kinder in Armut oder so, oder auch die Gesundheitsversorgung. Also ist klar, wenn wir sozialer leben, großzügig sind, dann sind die Menschen einfach auch glücklicher, ja, und zeigen auch mehr prosoziales Verhalten innerhalb dieser Gesellschaft und leben dann länger.
Wenn wir länger leben wollen, dann müssen wir teilen. Unser Geld, unser Wissen und alle möglichen Ressourcen haben wir daraus gelernt. Und im Gegenzug, wir sehen ja gesellschaftliche Strömungen und politische Strömungen gerade, wo es darum geht, immer weniger zu teilen. Wo es immer darum geht, Grenzen noch fester zuzumachen, Mauern noch dicker und höher zu bauen. Immer zu gucken, wo bleibe ich denn? Immer die Ellenbogen auszufahren. Und da wiederum wird es dann wahrscheinlich dazu führen, dass wir natürlich mehr Cortisol ausstoßen, mehr Stress haben und vielleicht auch früher sterben, wenn wir in dieser Studie hier sehen, dass wenn wir teilen unsere Ressourcen, dass wir dann länger leben, was ja irgendwie auch Sinn ergibt, ne? Wenn man sich so mit Biochemie so ein bisschen beschäftigt, was wir hier ja auch machen. Wir haben ja auch oft über Adrenalin und Cortisol und Serotonin und Oxytocin und so weiter gesprochen. In dem Augenblick, wo ich das, was ich habe, teile, werden ja total viele Happy Chemicals ausgestoßen. Also zum Beispiel Oxytocin, ne? Das Verbundenheitshormon. Wenn ich weiß, dann der andere teilt dann vielleicht irgendwie mit mir auch und wir können uns aufeinander verlassen, dann fühle ich mich wohliger. Das heißt, ich bin weniger gestresst, ich habe weniger Angst, ich fühle mich sicherer, ich fühle mich geborgener. Das heißt, meine Herzratenvariabilität ist eine ganz andere, mein Blutdruck ist womöglich niedriger und so weiter und so fort. All das hängt mit allem zusammen. Also die Partei, sage ich mal, die wir wählen, die wofür steht, hat was damit zu tun, welche Chemie ich in meinem Körper am Ende des Tages habe und vice versa. Also welche Chemie ich in meinem Körper habe, wird wahrscheinlich auch was damit zu tun haben, wen ich am Ende dann wähle, in Zeiten, wo wir vielleicht noch wählen können. Dann gehen wir zur nächsten, und zwar Tugendhaftigkeit, rechtes Verhalten, ethische Richtlinien und Achtsamkeitsübungen. Das ist alles die gleiche Tugend?
Das ist die gleiche, genau. Es gibt verschiedene Wörter einfach dafür. Das heißt Shila-Parameter und das würde ich sagen, das ist so, so wichtig, wenn wir den Buddhismus betrachten, dass da einfach diese ethische Ebene auch da ist. Und die fünf Shilas, wenn ihr das Menschen fragt, die Buddhismus praktizieren, die werden sofort wissen, was damit gemeint ist. Das sind fünf Richtlinien quasi. Wir haben auch das Wort Achtsamkeitsübungen und wir sagen nicht Gebote dazu. In anderen spirituellen Praktiken gibt es auch Äquivalenten zu diesen fünf Shilas, ja. Und die erste bedeutet beispielsweise oder sagt aus, dass wir das Leben von Menschen, Tieren, Pflanzen schützen möchten, auch Mineralien, ne? Die zweite sagt, wir wollen die Ausbeutung von anderen Lebewesen und auch der Natur verhindern. Die dritte sagt ganz klar Schutz vor sexuellem Fehlverhalten und auch Missbrauch von Kindern. Also es ist so deutlich beschrieben einfach. Die vierte Shila besagt, dass wir nicht lügen wollen. Also wir wollen uns darin üben, tief zuzuhören, liebevoll zu sprechen. Und die fünfte, da geht es um achtsamen Konsum. Und traditionell waren das so fünf Sätze einfach sowas, wie zum Beispiel bei der ersten, ich will keine Wesen töten oder verletzen. Und in der Tradition, in der ich zum Beispiel praktiziere, in der Plum Village Tradition, da sind die noch ein bisschen ausformulierter. Also wenn ihr fünf Achtsamkeitsübungen eingebt, würdet ihr die finden. Und das hat total viel natürlich mit Achtsamkeit zu tun. Wir müssen ein Gewahrsein dafür haben, was wir gerade denken, was wir tun, in welcher Umwelt wir sind, wie wir uns verhalten, damit wir das dementsprechend auch ändern können, um in diese Richtung zu gehen, um uns so zu verhalten und so zu denken und zu sprechen.
Wir haben ja eine Folge schon gemacht zur Kritik an der Achtsamkeit oder zum Glücksdiktat. Und da kommt ja immer wieder der Vorwurf, ja, wenn ich glücklich sein muss oder wenn mich andere dazu zwingen oder wenn ich achtsam sein muss, dann muss ich mich so und so verhalten. Und oft kommt, egal ob bei Achtsamkeit oder bei Glück, der Vorwurf, das wäre absolut egoistisch. Und diese Achtsamkeitsübungen, die du eben gerade vorgetragen hast, zeigen wieder, dass Achtsamkeit, wenn man es wirklich so praktiziert, wie es gedacht ist, gar nicht egoistisch oder narzisstisch sein kann. Denn achtsam sein heißt, das Leben von Menschen, Tieren und Pflanzen und Mineralien zu schützen. Das heißt zum Beispiel, um einfach wieder mal ein ganz banales Beispiel zu berichten, ja, ich habe hier bei Deutschlandfunk Nova mal moderiert, dass immer mehr Stadtbäume zerstört werden. Ja, und da haben wir auch dann online bei Social Media darüber diskutiert, wie das sein kann. Und ich habe gesagt, weil die Achtsamkeit fehlt. Und alle so, hä, was hat denn Achtsamkeit damit zu tun? Ich habe gesagt, naja, wenn wir achtsam wären, dann würden wir keinen Baum zerstören. Warum sollten wir das machen? Das widerspricht sich einfach und das ergibt keinen Sinn. Das heißt, wenn wir alle achtsamer werden, dann heißt das nicht, dass wir auf unserer teuren Yogamatte mit dem Matcha Latte meditieren, sondern dann heißt es, dass wir niemals einen Baum zerstören. Unter anderem, also unter so vielen anderen Themen und Aspekten natürlich. Das heißt auch, dass wir nie im Netz trollen, jemanden beschimpfen, sagen, naja, ich finde dich hässlich oder du siehst kacke aus oder das ist alles genau das Gegenteil von Achtsamkeit. Und deswegen, ja, kann Achtsamkeit per se als das, was es ist, gar nicht narzisstisch oder egoistisch sein, sondern nur die Auswirkungen, die wir bei Social Media sehen. Aber nicht das Ding eigentlich, ne? Also in diesem Fall hier das Parameter. Auch dazu hast du eine Studie mitgebracht.
Genau, das ist eine Studie von Shen, 2018 erschienen in der Mindfulness. Und die haben geguckt, naja, wenn wir uns Meditationsinstruktionen angucken und genau diese ethische Ebene mit reinnehmen, wie wirkt sich das zum Beispiel auf prosoziales Verhalten aus? Und dann haben die zwei Gruppen gehabt mit zwei unterschiedlichen Meditationsinstruktionen. Die eine Instruktion hat genau diese Aspekte mit reingebracht, auch dieses Interbeing, also diese wechselseitige Abhängigkeit. Da hatten wir auch eine Folge dazu zum Intersein, dass alle Menschen miteinander verbunden sind, wir auch mit unserer Umwelt natürlich Teil davon sind, verbunden sind. Und die andere war halt ohne diese, also war so eine säkuläre Meditation. Und im Ergebnis zeigte sich, beide Meditationen haben den Stress der Probanden reduziert und auch die Lebenszufriedenheit von beiden erhöht. Aber in der ethischen Bedingung, also da, wo das nochmal explizit gesagt wurde, da konnte auch prosoziales Verhalten in Form von Spenden war das dann erhöht werden signifikant. Also das zeigt auch, wenn wir das auch nochmal gezielter üben, diese Ebene reinbringen, dann können wir einfach sehr, sehr viel verändern. Und ich verstehe das auch, wenn ganz am Anfang, wenn Leute noch nie was davon gehört haben, dass wir erstmal anfangen, naja, wir richten unsere Aufmerksamkeit auf den Atem, aber dieses Bewusstsein, dieses Gewahrsein für uns selbst und für unsere Umwelt, das ist der allererste Schritt. Wenn wir das nicht haben, so wie du eben schon gesagt hast, was soll sich denn da verändern? Und es ist wie, also als ich angefangen habe irgendwie mit Buddhismus, ich war nicht immer Vegetarierin, ne? Also ich habe auch gern mein Schnitzel gegessen, ne? Aber irgendwann, als ich mir bewusst war, was das bedeutet, dass ein Tier stirbt, wie die gehalten werden und so, dann keiner musste zu mir kommen und sagen, hör auf Fleisch zu essen, sondern das kam von selbst, ja. Also ich bin da, weil ich dieses Bewusstsein kultiviert habe und Mitgefühl kultiviert habe.
Genau, also das ist auch das Interessante, finde ich, auf diesem Pfad der Achtsamkeit, ja, dass wir alles genau in unserem Tempo machen. Also ne, wir haben jetzt oft gesellschaftliche Diskussionen, auch in Talkshows oder so, wo es heißt, ja und dann muss ich und dann wollen die und die wollen mir das verbieten, also genau um in deinem Beispiel zu bleiben. Ne? Also dann wird dann darüber diskutiert, dass mir jemand verbieten will, Schnitzel zu essen oder so, aber darum geht es ja gar nicht in der Achtsamkeit. Ne? Viele sagen auch, ich will nicht meditieren, weil dann muss ich Räucherstäbchen anmachen und da habe ich keinen Bock drauf. Ich bin nicht so, ich sehe mich nicht als jemand, der so und so ist und so, aber einfach nur mal ein bisschen Stille kultivieren, sich damit beschäftigen und so. Das ist ein Weg, der einem, glaube ich, körperlich, geistig, seelisch sehr gut tut. Und der Rest kommt dann oder auch nicht. Wir sind ja alle Individuen, aber wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil wir haben so viele Tugenden und du hast so viele interessante Studien. Deswegen gehen wir direkt zur nächsten, Geduld.
Genau, ich halte die auch ein bisschen, die Kashanti-Parameter oder die Fähigkeit anzunehmen, zu erdulden oder auch Herzensweite wird das genannt. Das ist die Fähigkeit, dass wir mit Dingen sein können, also auch mit unangenehmen Zuständen, dass wir tolerant sind, das akzeptieren können und es auch irgendwie umarmen können. Und eine Metapher, die da verwendet wird, ist zum Beispiel, wenn wir eine Handvoll Salz in ein Wasserglas reinwerfen und das versuchen zu trinken, ist es unglaublich ungenießbar. Aber wenn wir diese Handvoll Salz in einen großen Bergfluss reinlassen, dann können wir das Wasser noch trinken. Und so ähnlich sagen sie, naja, wenn wir unser Herz öffnen, wirklich weiten, ne, dann regen wir uns auch nicht über so Kleinigkeiten auf. Also wir sind geduldig, wir können mit den Dingen auch irgendwie gleichmütig, wir können mit den Dingen sein und auch das können wir kultivieren. Wir können uns als Übungsfrage quasi mitnehmen, wie kann ich mein Herz jeden Tag noch ein bisschen weiter öffnen, für mich und für andere. Das ist auch, das hat natürlich auch was mit Mitgefühl zu tun, ne? Wie kann ich meine eigenen Schwächen besser akzeptieren, aber dann auch die Schwächen des anderen?
Also das könnte man unter Geduld, du hast es gesagt, auch ne, Akzeptanz ist ja auch immer wieder ein Thema, was wir hier in Achtsam besprechen. Bestimmte Sachen auch irgendwie zu akzeptieren und aber auch Menschen so, du hast es gesagt, Toleranz ist auch damit drin. Also Menschen auch sein zu lassen, wie sie sind, was ja auch nicht immer leicht ist, ne?
Es ist überhaupt nicht leicht, aber wenn wir so sehen, es gibt bestimmte Gründe und Ursachen, warum Menschen so geworden sind, es gibt bestimmte Bedingungen, dann können wir das eher sein lassen. Wir können sie mit ihren Sätzen sein lassen oder Gedanken, als direkt irgendwas verändern zu wollen, was eher sehr, sehr schwierig ist, andere Menschen irgendwie verändern zu wollen. Das heißt nicht, dass wir alles immer tolerieren. Das finde ich auch ganz wichtig, wenn ihr jetzt so zuhört und wir reden über Toleranz und Akzeptanz. Das bedeutet nicht, dass wir nicht aufstehen und sagen, wenn etwas falsch ist. Da haben wir ja diese Schilas. Ne? Also da muss man immer ganz klug auch hingucken. Das heißt nicht, dass wir alles erdulden, irgendwie auch Ungerechtigkeit. Ne? Die hängen alle miteinander auch zusammen, diese Schilas. Das heißt nicht, wir setzen uns hin und ja, da mordet oder tötet jemand und wir sagen, naja, ist halt so.
Ich akzeptiere das jetzt.
Geduld. Ja, genau. Ne? Das ist ja falsch. Das widerspricht sich ja mit dem, was davor war. Ne?
Genau, also wenn wir in allen Parameters leben, dann möchte ich natürlich auch, dass der Schutz des Lebens von Menschen, also das, was du eben alles gesagt hast, ja, Verhinderung der Ausbeutung von anderen Lebewesen, dann möchte ich natürlich auch in diesem Sinne leben. Und wenn Menschen kommen, die das in Gefahr bringen, dann muss ich natürlich auch dagegen vorgehen oder möchte es vielleicht von Herzen. Ja, vielleicht ist das mein Ding auch, wo ich sage, ich möchte mir eine Ungerechtigkeit dieser Welt irgendwie vornehmen und ja, mich da vielleicht gegen auflehnen, dagegen kämpfen. Ich sage ungern dieses Wort, weil wir wollen ja eigentlich nicht kämpfen. Aber wir können, und da kommen wir direkt zum nächsten, mit freudiger Anstrengung und entschlossenem Bemühen und Tatkraft und Beharrlichkeit vielleicht was dagegen tun, oder?
Ja, das ist das nächste Parameter, Virya-Parameter, und das ist etwas, so ein Kernstück aus der buddhistischen Psychologie. In der buddhistischen Psychologie kann man sich das so vorstellen, das Bewusstsein ist aufgeteilt einmal in das Geistbewusstsein, das ist das, was wir alles so aktiv wahrnehmen können, und das Speicherbewusstsein. Das ist ähnlich so wie das Unterbewusstsein, was wir aus der westlichen Psychologie kennen. Vielleicht dieses Freud-Modell kennen viele, ne, mit diesem Eisberg und unten schwimmt etwas, was so unter unbewusst ist.
Ach,
ne?
Das ist
und
von Freud, das wusste ich gar nicht. Ich
kenne. Ja, genau, mit dem Unbewussten, dem Unterbewussten, ja, das Speicherbewusstsein, das ist ein Begriff aus der buddhistischen Psychologie, ja, aber das Unbewusste kennen wir aus der Psychoanalyse. Okay. Und das Speicherbewusstsein, also dieses, das, was uns nicht so zugänglich ist, bewusst, da gibt es laut der buddhistischen Psychologie eher heilsame oder auch unheilsame Samen, nennt man das wirklich, also Bija. Und das sind Qualitäten. Das eine, das heilsam wäre zum Beispiel Achtsamkeit ist ein Same. Oder Neid wäre eher etwas, was unheilsam ist. Ja. Und die Praxis hier bei dieser Tatkraft oder dieser freudigen Anstrengung ist, dass wir Heilsames kultivieren und alles, was unheilsam ist, dass wir das mit unserer Achtsamkeit auch erkennen und dem dann die Nahrung entziehen. Also der Gedanke ist, alles, was existiert auf der Welt, braucht ja irgendwie Nahrung, sonst verkümmert das ja. Also das heißt, ganz konkret als Übung, ne, wir können uns eine Liste machen und mal aufschreiben, was sind denn unsere typischen unheilsamen Gewohnheiten. Das können Gedanken sein, Glaubenssätze, die wir haben, wirklich Verhaltensgewohnheiten, dass wir viel auf Social Media rumhängen beispielsweise. Ne? Und welche Bedingungen, welche Nahrung das denn braucht. Das kann Langeweile sein oder manchmal Einsamkeitsgefühle oder so. Ne? Das braucht es, damit wir auf Social Media rumhängen. Ne? Und dann im nächsten Schritt würde man dann gucken, wenn diese Gewohnheit aufsteigt oder dieser Gedanke, dass wir direkt mit unserer Achtsamkeit kommen und das dann umarmen, ne? Und dass wir sagen, ah, stimmt, jetzt bin ich wieder auf den Button drauf auf meinem Handy und scroll wieder total. Und allein das, ja, entzieht dem schon so ein bisschen die Kraft, ne? Dann quasi dieser Samen, der aufgestiegen ist ins Geistbewusstsein, also in das Bewusste, durch die Achtsamkeit kann wieder runter in das Speicherbewusstsein. Und im nächsten Schritt schreiben wir uns auf, was all die heilsamen, gesunden Gewohnheiten sind, die wir kultivieren wollen. Uns bewegen zum Beispiel, wir wollen glücklich sein, Verbundenheit und so. Und was es braucht, damit wir dieses Heilsame kultivieren können. Ne? Und jedes Mal, wenn wir merken, okay, da zeigt sich so ein bisschen was davon, von diesem Heilsamen, dann nähren wir es noch mehr mit unserer Achtsamkeit und geben dem, zum Beispiel rufen wir noch eine andere Freundin an oder so, die sich dazu gesellt, planen aktiv, dass wir unsere Freunde treffen und so und möchten quasi diesen heilsamen Samen, der aufgestiegen ist, lange, lange aufrechterhalten. So wie wir mit einer Freundin ein Deep Talk machen wollen und nicht nur so ein Small Talk, ja, so muss man sich das vorstellen. Und das können wir sprechen beim Buddhismus ja auch über dieses, wir kultivieren unseren Geist, ja, und das machen wir, wenn wir genau hingucken, welche Emotion ist da, welcher Gedanke ist da und was wollen wir in unserem Garten kultivieren und was nicht.
Oh, dazu habe ich auch noch ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir schon, haben wir eigentlich schon mal, weil du eben Neid gesagt hast, eine Folge über Neid gemacht eigentlich, fällt mir dabei ein?
Kann sein,
Ey, nach so vielen Folgen, schon so viele. Ne? Ja, da verschwimmt ja alles, aber weil Neid ist ja wirklich, weil du eben gesagt hast, das ist ein unheilsamer Gedanke, ein unheilsames Gefühl. Man will das natürlich nicht kultivieren. Das heißt, wenn man Neid fühlt, finde ich, oder habe ich auch schon Artikel drüber gelesen und so, dann schämt man sich natürlich unendlich, ne? Weil man möchte der anderen Person das irgendwie gönnen und dann denkt man, wieso bin ich denn neidisch und jetzt schäme ich mich dafür, weil Neid ist so ein Berg-Berg-Gefühl und ich will das nicht und so. Also das macht es dann im Grunde noch schlimmer, wenn man sich da reinsteigert und deswegen noch von mir auch noch einen Input vielleicht für eine Übung. Ich habe irgendwo mal gelesen, Neid ist ja im Grunde auch nur ein Wegweiser. Das heißt, das einfach mal da sein zu lassen, zu akzeptieren und zu sagen, okay, irgendwas hat diese Person jetzt oder macht diese Person, was ich gerne möchte. Und da einfach achtsam hingucken und zu sagen, ich sitze jetzt damit, vielleicht meditiere ich darüber und lasse es erstmal kurz da sein. Und dann beschäftige ich mich damit, was ich mir Gutes tun kann, um genau dieses Gefühl auch zu haben von, keine Ahnung, gesehen werden, geliebt werden. Oder warum ich jetzt diesen Gegenstand, den diese andere Person hat, haben will oder diesen Urlaub oder diesen Job oder was steckt dahinter, dass ich neidisch bin? Warum bin ich genau auf diese Person neidisch und nicht auf eine andere? Das heißt, womit kann ich da arbeiten? Was fehlt mir da vielleicht noch? Wir gehen weiter zu Nummer 5, Meditation.
Genau, und das ist natürlich sehr zentral, die Meditation, die Sammlung, Dhyana, Paramita, ne, die geistige Sammlung. Dhyana heißt auf Japanisch zum Beispiel Zen. Auf Chinesisch Chan, im Vietnamesischen heißt es Tieren. Und das ist die Praxis, die wir kennen hier in Achtsam natürlich, wenn wir Meditation praktizieren. Und das besteht immer aus zwei Aspekten. Einmal Shamatha, aufhören, stoppen. Also wir müssen erstmal irgendwie innehalten. Und Vipassana, also tief schauen. Wenn wir uns hinsetzen, dann, das ist ja was sehr Radikales in dieser sehr schnellen Welt, ja, zu sagen, ich setze mich hin und atme erstmal nur, ja. Also wir stoppen, halten inne und dann richten wir unsere Aufmerksamkeit beispielsweise immer wieder auf den Atem. Bei anderen ist es ein Mantra, ein Satz, den sie sich sagen oder so, ne, oder sie gucken etwas an. Das ist die erste Stufe, aber dann können wir auch Dinge in unserem Geist uns ansehen. Also zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Woher kommt dieser Neid? Was sind die Bedingungen für diesen Neid? Habe ich mal in der Biografie, bei Geschwisterkindern kommt das ja manchmal so vor, ne? Zu wenig Aufmerksamkeit gehabt oder so. Und das ist so eine Prägung, die ich habe, ja. Dieses tiefe Schauen, um zu gucken, was sind die Ursachen davon und wo gibt es da einen Weg raus? Was kann ich mir selbst an Mitgefühl, Selbstmitgefühl schenken? Und das können wir alles entdecken. Also Meditation ist eine große Entdeckungsreise und sie sollte vor allen Dingen freudvoll sein. Das sollte nichts sein, was super anstrengend ist. Ich weiß, am Anfang kann es anstrengend sein, wenn die ganzen Gedanken kommen, aber dann auch, wir können auch über Freude meditieren, also über Dinge, die eben heilsam sind. Und da habe ich jetzt keine Studie mitzugebracht, weil das haben wir in den 4,5 letzten Jahren, haben wir massig Studien, warum Meditation so gesund für uns ist.
Ihr könnt einfach auf deutschlandfunknova.de gehen und einfach da in die Archivsuche gehen. Wir haben ja eine eigene quasi achtsam Seite und da ist das ganze Archiv drin. Da sind Folgen zu Meditation für Anfänger quasi, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich habe jetzt eure Podcast Podcasts vielleicht schon gehört, aber so richtig selber gemacht habe ich es nicht oder so, ne? Da könnt ihr einfach auch nochmal reinhören. Wir haben was über Atmen, wir haben was über verschiedene Meditationspraxen quasi gesammelt, genau. Und da wissen wir auch, du hast so viele Studien mitgebracht aus der Neurowissenschaft, dass das positive Auswirkungen hat auf unsere Gehirnstruktur, auf unsere Gehirnfunktion. Und wir haben auch eine Folge über MBSR, über MBCT gemacht. Also auch in diesen Therapien werden verschiedene Meditationstechniken benutzt, um eben auch verschiedene psychische Störungen zu behandeln und auch einfach Stress und Burnout. Viele, die einen Burnout haben, haben dann MBSR danach gemacht und sagen, oh Gott, hätte ich das alles vorher gewusst. Und dann gehen wir weiter zu Nummer 6. Auch sehr, sehr schön, Weisheit, Einsicht und Verstehen.
Ja, Prajnaparamita, eine Tugend, die wir auch kultivieren wollen, ist, dass wir eine tiefe Einsicht bekommen wollen. Also im Buddhismus würde man sagen, in die wahre Natur der Realität. Eine der, wenn man tief schaut, ist zu sehen, dass wir zum Beispiel alle sehr abhängig voneinander sind, sehr verbunden sind, verwoben miteinander. Eben dieses Interbeing, diese wechselseitige Abhängigkeit. Und das können wir zum Beispiel erreichen, indem wir meditieren, aber auch, wenn wir Perspektivwechsel natürlich praktizieren. Und da gibt es auch, finde ich, Parallelen mit der westlichen Psychologie, zum Beispiel in der kognitiven Psychotherapie, wenn wir metakognitive Fähigkeiten kultivieren oder üben. Also das heißt, das Denken über das Denken, wenn wir uns bewusst werden, ich grübel gerade oder ich mache mir gerade Sorgen, dann bin ich ja nicht mit dem Inhalt verbunden, mit dieser Story, mit diesem Narrativ, sondern ich weiß gerade, wie mein Kopf gerade arbeitet und dadurch kann ich mich defusionieren. Ich bin nicht an dem Gedanken dran geklebt und glaub dem so direkt und dann können wir auch Perspektivwechsel praktizieren, was übrigens in der Psychotherapie auch angewendet wird, in der Weisheitstherapie, die verwendet wird gegen Verbitterung, ja, dass wir immer wieder unsere Perspektive wechseln und sehen, hey, da gibt es noch so viele andere Standpunkte, die wir einnehmen können.
Und das eben genau das, nämlich der Standpunktwechsel und auch die Achtsamkeit zu Weisheit führen, dazu hast du auch eine Studie mitgebracht.
Genau, das ist eine Studie von Boulware et al. 2019 an der University of Chicago. Die haben eine Studie durchgeführt bei LehrerInnen. Das war der Ausgangspunkt. Die haben gesagt, LehrerInnen müssen im Schulalltag so viele spontane Interaktionen irgendwie mit Schülern durchführen. Sie müssen schnell Entscheidungen treffen, müssen dabei soziales Verständnis haben, Perspektivübernahme, aber auch die eigenen Emotionen regulieren. Also ist ein ziemlich krasser Job und das erfordert in gewisser Weise so eine praktische Weisheit auch. Und da sollten LehrerInnen an einem 6-wöchigen Online-Achtsamkurs teilnehmen und sie haben ja Achtsamkeitsmeditation praktiziert, gelernt, wie sie mit Emotionen umgehen können, aber auch positive oder heilsame Emotionen kultivieren können, wie Dankbarkeit, Freude und Mitgefühl. Und da gab es eine Gruppe, die hat dieses Training durchgeführt und die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, war dann die Wartekontrollgruppe. Und im Ergebnis zeigte sich, dass die Achtsamkeit sich bei der Gruppe, die dieses Training durchgeführt hat, verbessert hat, also gesteigert hat. Aber auch, und das war spannend, die Weisheit ging auch hoch, also die kognitive Weisheit. Sie hatten also die Fähigkeit, Entscheidungen in unsicheren Situationen viel schneller zu machen, weil sie das besser nochmal einordnen konnten, besser diese Perspektivübernahme hatten.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass all diese Tugenden, die wir jetzt hier aus dem Buddhismus entnommen haben, dass wir die wirklich leben. Und zwar völlig unabhängig davon, ob man jetzt buddhistisch ist oder nicht, weil das sind ja alles, ja, man kann sie Tugenden nennen, man kann sie Qualitäten nennen, ne? Man kann sie Charaktereigenschaften, Praxen. Es ist
eine Praxis.
Genau, es ist eine oder mehrere oder viele verschiedene, ne? Und wie viel besser es der Welt und uns allen gehen würde und auch, keine Ahnung, den Wäldern, den Meeren, der allem, was um uns rum ist, den Tieren, wenn wir alle irgendwie all das kultivieren würden. Ich finde das immer wieder faszinierend, darüber nachzudenken.
Ja, es ist total inspirierend und wir können alle kleine Schritte machen, ne? Und wirklich, das ist ganz unabhängig davon, ob Buddhismus oder nicht, ja. Also ich habe auch geguckt, gibt es Studien zu den Paramitas? Da habe ich tatsächlich nichts gefunden oder noch nichts gefunden. Aber zum Beispiel Metta-Meditation, das ist ja für viele, die in dieser Meditationsachtsamkeitsszene unterwegs sind, aber auch in der Psychotherapie, das ist total, das sagt jedem was, das ist Mitgefühl. Das kommt auch aus dem Buddhismus. Also who knows, wenn wir in 10 Jahren noch miteinander hier sprechen, gibt es vielleicht schon Studien zu den Paramitas und den Auswirkungen, wenn es so Trainings vielleicht auch dazu gibt.
Ein Paramita-Training. Hallo, ja. Liebe Leute, wir wissen zufällig aus verschiedenen Quellen, dass sehr viele Menschen, die auch in diesem Bereich natürlich arbeiten, was ja total Sinn ergibt, uns zuhören. Und ja, vielleicht arbeitet ihr mal an einem Training genau dazu, an so einem Kurs oder so, ne? An irgendwie
ja,
in so einem,
ja.
Schön, Parameter-Training oder Workshop oder. Also wir sind da sehr neugierig, schreibt uns gerne, wir finden das alles spannend. Und du hast uns natürlich auch eine Übung mitgebracht.
Ja, ich habe eine geleitete Meditation jetzt geschrieben, die all diese 6 Tugenden, Paramitas beinhaltet quasi. Wir können also direkt anfangen zu üben.
Sehr gut, dann vielen Dank schon mal dafür, weil wir haben so viel geplaudert, dass wir jetzt tatsächlich zum Ende kommen müssen. Euch wie immer vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, weil ihr wisst, die Währung in der heutigen Zeit ist Aufmerksamkeit. Alle wollen unsere Aufmerksamkeit, alle zerren und ziehen und sagen, hier hört, guckt, klickt, shared, liked, teilt und so weiter. Und deswegen sind wir wirklich von Herzen dankbar, dass ihr jetzt diese Zeit mit uns verbracht habt. Ihr hättet auch irgendwas anderes machen können, aber nein, ihr habt euch dazu entschieden, uns zuzuhören. Vielen, vielen Dank dafür. Wir wissen das zu schätzen. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß natürlich jetzt mit der Übung von Mai Hyung. Dankeschön, wie immer. Ich bin sehr gespannt jetzt.
Gerne.
Weil das so inspirierend war, bin ich jetzt sehr gespannt, was die Übung mit uns allen so macht. Dann macht ihr es euch bequem und ich sage und bitteschön.
Dies ist eine geleitete Meditation, in der du heilsame Geisteshaltungen, Tugenden kultivieren kannst, die 6 Paramitas. Nimm eine aufrechte, bequeme Sitzhaltung ein. Lasse deine Schultern noch ein wenig mehr Richtung Boden sinken, um deinen Körper zu entspannen. Und schließe nun sanft deine Augen. Du kannst deinen Blick auch auf einen Punkt im Raum ruhen lassen. Einatmend bin ich bereit, mit meinen Gedanken, meinen Worten und Handlungen großzügig zu sein. Ausatmend schenke ich meine Präsenz, meine aktive Hilfe an meine Umgebung. Wenn ich gebe, empfange ich gleichzeitig auch. Einatmend bin ich in Kontakt mit meinem Mitgefühl und meinen Werten. Ausatmend möchte ich aus meinem Mitgefühl heraus handeln, damit ich selbst und mein Umfeld von diesem Mitgefühl genährt werden kann. Einatmend öffne ich mich für die Schwächen und Stärken, die mir begegnen. Ausatmend bin ich in Kontakt mit der Herzensweite und der Geduld in mir. Einatmend bin ich in Kontakt mit meiner Motivation und Ausdauer, an meinen Mustern und Gewohnheiten zu arbeiten. Ausatmend nähere ich Heilsames und nehme Unheilsames achtsam wahr und lasse es los. Einatmend richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Ein- und Ausatmung. Ausatmend nehme ich wahr, dass mein Atem ruhiger und mein Geist konzentrierter ist. Einatmend bin ich in Kontakt mit meinem Wunsch, Einsicht und Verstehen zu kultivieren. Ausatmend erinnere ich mich daran, dass wir alle tief miteinander verbunden sind. Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Nimm noch einmal 3 tiefe, nährende Atemzüge. Ich wünsche dir viel Freude beim weiteren Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Mittwoch neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.